Skalen sind sowieso nur was für sehr musikalische Leute.
Ja, und trotzdem brauchst du ja ein gewisses Material, mit dem du irgendwie loslegen musst.
Willkommen zum Jazz Live Podcast.
Ich bin Anja Mohr, Pianistin.
Und ich bin Lorenz Hagesner, Saxophonist.
Wir unterstützen erwachsene Musikbegeisterte dabei, erfolgreich mit Struktur und viel Spaß Jazz zu lernen.
Und in diesem Podcast lassen wir dich teilhaben an wertvollen Erkenntnissen und Erlebnissen.
Denn ein Leben ohne Jazz ist möglich,
aber sinnlos.
Hallo, wir gehen heute ein bisschen spazieren. Für die Sommerfolge haben wir gesagt, gehen wir raus. Und zwar gehen wir hier sehr gerne bei uns spazieren und ein bisschen im Grünen. Und ganz oft, wenn wir spazieren gehen, oder Anja, ist es so, dass wir total viele Sachen besprechen, wo wir denken, Alter, das wäre was für ein Podcast. Das müssten eigentlich alle mal wissen. Oder?
Ja, so ist es.
Und deswegen haben wir gesagt, nehmen wir euch einfach mal mit auf so einen Spaziergang. Wenn du diese Folge jetzt nicht bei YouTube siehst, sondern stattdessen da hörst, wo du deine Podcasts gerne hörst, zum Beispiel bei Spotify, Deezer, Apple Music, wo du sie auch hören kannst, dann hörst du jetzt vielleicht ein bisschen Autogeräusche, ein Flugzeug drüber fliegen. Oder du hörst
Vögel?
Für die Vögel chilpen, den Wind rauschen. Genau. Alles beginnt ja mit dem Hören, das haben wir ja schon mal gesagt. Wenn die Leute zu dir kommen in die Jazz Piano Academy, was sind meistens so deren Themen, die sie mitbringen? Warum kommen sie sozusagen zu dir? Was ist eigentlich ihr Problem?
Ja, also was ich ganz oft höre, ist, dass sie sich wünschen, und zwar wirklich auch sehnlichst wünschen, einfach sich freier bewegen zu können am Klavier oder einfach frei und auch ihrer Persönlichkeit damit Ausdruck zu verleihen, dass sie frei spielen können, dass sie sich frei ausdrücken können, ihren Gefühlen freien Lauf lassen können und so weiter. Also das ist schon ein ganz großes Anliegen von vielen. Mhm. Wie ist es denn bei dir?
Die Probleme, mit denen meine Schüler kommen, sind aber meistens eher, dass sie sagen, ich möchte gerne nach Jazz und Blues klingen oder ich kann ein Stück nicht auswendig lernen oder ich kann überhaupt nichts auswendig lernen. Ich kann mir nichts merken, wenn ich was spielen will. Ich habe zu wenig Licks oder mir fehlt ein bisschen Sprache. Das sind so die. Das ist so meistens das, okay, was ich höre.
Also schon auch jazzspezifisch. Das ist bei mir nämlich auch so. Also natürlich wollen die Leute Jazz lernen, ne? Und Jazz wird ja von vielen auch mit ganz viel Freiheit assoziiert, ne? Im Vergleich zu klassischer Musik, wo es ja alles aufgeschrieben ist, Note für Note, was viele ja auch gemacht haben vorher schon. Mhm. Und dadurch können sie sehr gut sich in diesem ganz sicheren Rahmen bewegen. Mhm. Aber wenn es darum geht, mal zu sagen, man ist frei, wird es einfach schwierig, ne? Und bei Jazz hast du eben nur so ein paar Akkordsymbole auf dem Zettel stehen und musst dann gucken, was mache ich denn jetzt damit? Und das ist natürlich eine ganz andere Herausforderung, als wenn du Note für Note genau vorgeschrieben hast.
Oder nach Noten spielen
was
kannst.
Was du da machen kannst.
Ja, ja, das habe ich, das höre ich auch so oft. Ja, die Musiktheorie ist Ich bin auf Kriegsfuß mit den Harmonien oder ich weiß nicht, was diese ganzen Akkorde bedeuten. Ich weiß schon, theoretisch müsste man das können, aber für mich ist das immer noch ein Buch mit 7 Siegeln oder so. Das sind so die.
Ja.
So wird das meistens ausgedrückt.
Ja, das stimmt. Und das Problem ist ja auch, dass diese, ich sag mal, Freiheit oder diese Verheißung der Freiheit zusammengeht mit einer ganz großen Komplexität. Ne? Das heißt, Frei klingt erstmal frei und nach ganz einfach, aber frei im Jazz heißt, dass man eine ganze Menge zu lernen hat, um zu wissen, was man da überhaupt tut. Also weil sonst ist es ja einfach beliebig und hat nicht wahnsinnig viel mit Jazz zu tun. Ne? Mhm. Und das heißt, diese Freiheit muss irgendwie in Bahnen gelenkt werden und muss irgendwie verstanden werden. Also dieses Jazz-Konstrukt, sag ich jetzt mal, diese Komplexität, die da auch drin steckt, die muss erstmal durchdrungen werden und verstanden werden und dann muss gelernt werden, wie man die überhaupt ins Spiel integriert kriegt, um dann am Ende damit frei umgehen zu können.
Ja, absolut. Dem stimme ich zu. Freiheit ist sowieso Die Freiheit im Jazz. Ich habe dir, glaube ich, mal erzählt, dass Hayden Chisholm mal einen Artikel geschrieben hat über die Freiheit im Jazz und mit einer sehr komplexen Überschrift. Die Freiheit im Jazz und Bebop und in der Improvisation und ihre Probleme, Schwierigkeiten und bla bla bla. Irgendwie so ein typischen, hat also sehr wissenschaftlich irgendwie formuliert. Und dann konnte man das als PDF runterladen und dann stand auf dem PDF, das war ein einseitiges PDF und da stand eine Zeile: They are not free.
Ja, das ist total geil. Das ist total super, das Beispiel, genau. Ja. Also wir hatten gestern das Thema auch ganz kurz in unserer Jazz Piano Academy, bei einer unserer Sessions, Practice Sessions, wo auch wieder erwähnt wurde von einer Teilnehmerin, dass ja damals im Barock die Leute eben auch teilweise total frei gespielt haben. Ne? Mhm. Also die konnten ja improvisieren.
Ja.
Und,
absolut, das war ja auch improvisiert.
Genau. Vieles
von diesem Bach hat ja auch improvisiert. Genau. Und diese ganzen Kompositionen sind ja auch improvisiert, oder?
Ja, weiß ich nicht, wie viel, also war sicher, klar, er hat wahrscheinlich auch in gewisser Weise ab und zu mal einfach drauf losgespielt, gepaart mit seinen kompositorischen Fähigkeiten natürlich und dem Ganzen, was halt dazugehört, wenn man komponiert. Ne? Da gibt es ja auch dann doch gewisse Gesetzmäßigkeiten und die hat es ja auch damals dann schon gegeben.
Ja. Eigentlich eine krasse Vorstellung, dass der so ein C-Dur-Präludium einfach so improvisieren konnte, oder? Also spiele ich dir kurz mal so hin.
Ja, aber ich glaube, das ist heute noch in der Kirchenmusik. Die Leute, die das gelernt haben, die können sowas, glaube ich, auch. Wenn sie da eine Begabung haben an der Stelle. Ne?
Heutzutage? Ja. Organisten?
Ja, natürlich. Da gibt es ja auch viel Improvisation. Das ist aber halt eine ganz andere Art von Improvisation, als wir es im Jazz machen. Also das hat ja andere Klänge, andere Sounds.
Ja, weniger folgt, Blues, würde ich mal sagen.
Ja, ja, und folgt ganz anderen Gesetzmäßigkeiten. Also ich kenne mich ja ehrlich gesagt gar nicht so mit aus, aber mit Jazz kenne ich mich schon aus.
Ja. Und um nach Jazz und Blues zu klingen, wie meine Schülis sagen, oder die Menschen, die oft zu mir kommen, die sagen, hey, ich möchte gerne nach Jazz und Blues klingen.
Ja,
was sagst du?
Es klingt ja immer so aus dem Arsch rausgespielt. Ne? Wenn man das so hört, denkt man sich, oh geil, das ist so voll mit Energie und mit so Freiheit. Also man hört das ja auch irgendwie, dass das so ist. Mhm. Aber um da hinzukommen, braucht es halt genauso viel Übung, wie wenn man halt andere Sachen lernt. Ne? Plus, man lernt ja die Dinge, um sie dann auch transfermäßig zu übertragen in andere Zusammenhänge, was ja in der Klassik auch der Fall ist, ne? Bei gewissen Bewegungsabläufen und so weiter, dass man die übertragen kann in andere Stücke, oder Akkordfolgen oder ne, bestimmte Patterns, die dann wieder auftauchen. Aber grundsätzlich,
also doch links,
müssen wir, ja, in gewisser Weise schon, aber eben im Jazz müssen wir ja viel mehr, haben wir viel mehr die Verantwortung, auch das selber zu entwickeln, solche Dinge, und müssen die ja übertragen auf andere Stücke. Mhm. Also da bleibt uns gar keine andere Wahl. Das müssen wir selbstständig entscheiden und dazu müssen wir natürlich auch selbstständig wissen, wie das geht. Also klavierspezifisch, um mal auf den Punkt zu kommen, geht es natürlich immer um die Akkorde, das ist so das Hauptproblem. Ne?
Die Voicings.
Ja, die Akkorde erstmal verstehen. Was ist denn das überhaupt?
Ja,
und
ja,
dann natürlich die Voicings. Also was mache ich denn mit den Akkorden am Klavier? Wie kann ich das verstehen?
Absolut.
Weil das auch sehr komplex ist, das Thema. Ne? Ja. Du hast 1000 verschiedene Rollen als Pianist. Ja. Du kannst alleine spielen, du kannst in der Band spielen. Du kannst im Duo-Kontext spielen und so weiter und so fort. Und das sind alles andere Dinge, die du dafür können musst und wissen musst. Ne?
Ich spreche immer von angewandter Musiktheorie.
Genau.
Ich sage immer angewandte Musiktheorie. Ich habe gestern gerade erst wieder in meiner Practice-Session das mit meinen Schülern besprochen oder den Teilnehmern bei mir bei Cool Jazz Styles, dass die Blue Note zum Beispiel ein total schwieriges, also von wegen angewandter Musiktheorie, es ist halt alles immer sehr schön, wenn man weiß, ja, das ist die Blues-Skala, das weiß ja fast jeder irgendwie. Fast jeder, der zu mir kommt, sagt, ja, ich kann zwar die Blues-Skala spielen, aber irgendwie klingt es nicht nach Blues und Jazz.
Ja,
ja,
genau,
eben genau.
Genau, ja.
Weil nämlich die Blues-Skala mit dieser beknackten Blue Note, die da immer so, als wäre das irgendwie Musik.
Ja.
Also gar nicht leider. Und mit Tonleitern ist sowieso schwer. Also der Heiner Wirberne hat ja mal gesagt, dass der ehemalige Lead-Altist von der WDR Big Band, Skalen sind sowieso nur was für sehr musikalische Leute. Weil wenn man zu viel Skalen übt, dann klingt man halt eben auch danach.
Ja, ja, klar.
Wie das auch so schon heißt, ne? Du bist ja auch ein bisschen, was du übst.
Ja, und trotzdem brauchst du ja ein gewisses Material, mit dem du irgendwie loslegen musst. Also es gibt einige wenige, die nach Gefühl ganz tolle Sachen machen können, die dann irgendwann an Grenzen stoßen und dann, wie du sagst, anfangen zu sagen, jetzt will ich mal ein bisschen unterfüttern mit Skalen und ein bisschen meine Kapazitäten erweitern. Aber es gibt eben auch ganz viele, die kommen und die überhaupt keine Idee haben, wie sie anfangen sollen, irgendwie ein bisschen freier zu werden und mal aus sich heraus was zu improvisieren. Ne?
Ja.
Und dazu finde ich, ist es dann schon auch ein gutes Hilfsmittel zu sagen, ich habe hier eine überschaubare Anzahl von Tönen, die erstmal richtig sind, mit denen ich irgendwie was machen kann. Und es geht ja auch darum, nicht die Skala rauf und runter zu üben,
nein, das eben war's, nicht.
Sondern es geht ja darum zu üben, was mache ich denn jetzt damit.
Ja, das ist eben die Anwendung. Ich finde auch angewandte Musiktheorie, nenne ich das deshalb, weil die Musiktheorie als solches eben leider blanke Theorie bleibt. Und es geht ja nicht darum, auf die Bühne zu gehen und einen Vortrag zu halten. Ja, also dorisch ist die zweite Stufe von Dur, sondern es geht darum, irgendwie Musik zu machen, kreativ zu sein, künstlerisch, sich was auszudenken und außerdem ganz oft bei Saxophonisten, die zu mir kommen und Saxophonistinnen, die Musik, die man innerlich hört, und das sind oft auch bluesige Sachen, weil man nämlich zum Beispiel schon viel Jazz und Blues gehört hat vielleicht, halt rauszubringen. Und das, also man hat ja meistens ein Gefühl für, was klingt eigentlich bluesig, was ist eigentlich ein bluesiges Lick oder eine bluesige Phrase.
Ja.
Und ich bin der Meinung, da muss man mit der Blue Note ganz vorsichtig sein, weil, und sondern lieber die Pentatonik rauf und runter üben. Das ist immer so mein Praxistipp, der schnelle Quick Learn, Quick Win. Lerne die Pentatonik, spiele nur mit der Pentatonik und benutze die Blue Note nur als Verzierung, als Schlenke. Ich sage immer, die Pentatonik ist das Salz, die Blue Note ist das Salz in der Suppe der Pentatonik.
Ja, das ist ein schöner Begriff.
Und zu viel Salz, naja, wissen wir ja.
Ja.
Und ich sage, mit effektiven Übungen, mit denen man das lernt, was man braucht, nämlich eben vor allem diese Skalen, genau wie du gesagt hast, dass man eben einen Anfang hat, dass man weiß, womit man überhaupt losspielen kann, lernt man, glaube ich, schnell alles das, was man braucht.
Ja, bei Klavier ist es vor allem aber auch die ganze Akkordwelt, ne? Also die einfach essentiell ist, ohne die kommt man einfach nicht weit.
Du meinst dann Akkorde auch selber zu spielen, ne?
Ja, ja, natürlich. Ja. Also verstehen, wissen, was man da machen kann und das dann auch abrufen können. Mhm. Also so weit gelernt haben, dass man es abrufen und übertragen kann auf andere Sachen.
Mhm.
Plus natürlich, was du sagst mit den Skalen und so weiter. Ne? Und das da hat auch jeder...
Arpeggios auch, also
natürlich
Akkordbrechungen
alles, das ist bei uns
wichtig.
Bei euch wahrscheinlich, genau.
Ja, ein Arpeggio ist ja die Art und Weise, wie man als Saxophonisten Akkord spielt, in gebrochenen Einzeltönen.
Ja, ja, klar, genau, genau. Ja, nee, das ist bei uns eher so, dass man da verschiedene Arten von Voicings kennen muss.
Mhm.
Als jetzt den Grundakkord. Der Grundakkord ist relativ uninteressant. Den
Was für Voicings sind das?
Den muss man kennen, aber den spielt man eigentlich nie.
Mhm.
Deswegen ist es wichtig zu wissen, was es für Voicings gibt.
Den Grundakkord? Was heißt das? Oder du meinst
einfach nur Grund- und Herzquinte Septime. Ne? 1, 3, 5, 7. Das ist ja quasi die Grundstellung oder in irgendwelchen Umkehrungen davon. Das würde ich erstmal als Grundakkord bezeichnen, also das Skelett des Akkords sozusagen.
Mhm.
Und dann kann ich ja tausend Sachen damit machen, noch Töne dazu packen oder Töne weglassen, die Töne anders in der Reihenfolge machen, ne, so dass das halt ein Voicing ist, was wirklich auch nach Jazz klingt und nicht einfach nur nach einem Akkord.
Ja.
Genau, also das wollte ich sagen.
Das kann ich auch meistens nicht, wenn ich Klavier spiele und du hörst dir das an, sagst du immer, ja, das ist ja... Das sind nur deine zwei, drei Standard-Voicings. Ich behaupte ja, ich spiele ja sehr gerne Klavier und ich behaupte auch nicht so schlecht. Aber an Janus ist da immer anderer Meinung.
So schlecht ist es gar nicht.
Nur die Voicings halt. Die Voicings.
Ja, ja, die Voicings und der Anschlag und diese ganzen Sachen.
Es gibt ein legendäres Video, als wir uns kennengelernt haben in der Musikhochschule, wo ich sage, Anja Schorter, wo du zum ersten Mal auf meinem Sopransaxophon reingerufen hast.
Ja, das war hart.
Und Alter, das war hart.
Ist ja auch nicht mein Instrument. Also, aus gutem Grund.
Ja.
Aber was ich noch sagen wollte ist, da das ja so ein Riesenfeld ist und jeder woanders herkommt, also der eine hat halt Klassik gemacht, der andere hat ein paar Pop-Akkorde gedrückt, der dritte hat seit 30 Jahren nicht mehr gespielt, der vierte hat noch gar nicht gespielt. Also wirklich, die Startbedingungen sind ja sehr, sehr unterschiedlich.
Ja.
Deswegen ist es total wichtig, dass jeder einfach einen Plan kriegt, der genau für ihn angepasst ist, ne? Am Anfang. Also du musst einfach wissen, ich will das und das erreichen, aber wie komme ich da hin? Und da brauchst du jemanden, der dir einfach mal eine Antwort gibt und sagt, so, das ist der Plan, A, B, C. Und dann funktioniert das auch.
Ja.
Dann findet man sich in diesem Dschungel, sage ich jetzt mal, von unendlichen Möglichkeiten, die man halt hat, auch zurecht.
Ja.
Nach und nach natürlich.
Ja.
Und kann das sortieren, kann das überblicken. Und kann dann mit einer guten Struktur einfach Schritte machen und immer besser werden.
Und ist dieser Plan für jeden anders? Oder ist es eigentlich klar, was gemacht werden muss? Und also, wusstest du das auch immer schon?
Nein, ich habe das über die Jahre entwickelt. Ne? Ich unterrichte ja schon eine ganze Weile, seit über 20 Jahren, und habe auch selber viel noch gelernt, auch nach meinem Studium noch mich viel damit beschäftigt, wie ich bestimmte Dinge noch lernen kann, weil ich auch nicht immer Lehrer hatte, leider, die mir das so gut vermitteln konnten, weil sie es wahrscheinlich selber auch einfach nicht wussten. Ja. Das ist einfach auch oft so. Ne? Und da gehört schon so ein gewisses, ich sag mal, so eine gewisse Leidenschaft zum didaktisch-methodischen dazu. Wie kriege ich denn das überhaupt transportiert, sodass der Schüler auch wirklich da was von hat? Mhm. Ne? Und das hat einfach nicht jeder Musiker, das ist auch okay und normal.
Stimmt.
Und das hat aber einfach auch ein paar Jahre gedauert, bis ich da so gemerkt habe, das sind eigentlich die wichtigen Dinge. Und man geht ja oft davon aus, als Musiker, ist so eh klar.
Ne? Du meinst, die Profis denken
ja,
das?
Ja, weil man hat es ja schon immer gekonnt. Ne? Mhm. Zum Beispiel jetzt hören. Ich konnte schon immer gut hören, ne?
Ja.
Relativ hören. Also nicht absolut, aber relativ kann ich sehr gut hören.
Ja, stimmt. Allerdings.
Und da musste ich auch erstmal lernen, wie vermittel ich denn das, dass Schüler auch lernen können, ne? Zum Beispiel.
Und?
Ja, ich behaupte, ich bin da ganz gut drin, aber ich tue mich auch nicht so schwer mit solchen, ich sag mal, solchen Prozessen.
Du überlegst sehr gut, wie man was vermitteln kann.
Wie bringe ich was bei? Also ich kann mich, glaube ich, sehr gut reinversetzen in denjenigen und dann einfach so Wege mir ausdenken, wie kriege ich den jetzt dahin, ne?
Na, und du bist einfach auch sehr empathisch, finde ich. Also ich habe dich auch so erlebt bei unserem Workshop. Du bist ja auch Dozentin beim Cool Jazz Styles Workshop, immer, was mich sehr freut. Und das ist krass, wie du die einfach abholst und die werden ganz weich, wenn sie mit dir zu tun haben. Das ist so irgendwie, keine Ahnung, das machst du irgendwie gut.
Dankeschön. Ja, es macht ja auch Spaß, ne? Also gerade wenn man dann sieht, die Leute entwickeln sich und werden besser, dann ist das natürlich die wahnsinnige Motivation, da einfach weiterzumachen und auch besser darin zu werden, das zu vermitteln. Ne?
Mhm. Ja. Ja, das muss ich auch sagen. Also ich habe jetzt gestern erst eine Stunde gehabt mit einem Schüler, der mir gesagt hat, ich kann nicht auswendig lernen, geht nicht.
Mhm.
Kann ich nicht. Habe ich noch nie gekonnt, auch in der Schule schon. Ich kann nicht auswendig lernen. Und ich meine, das ist leider ganz schlimm, wenn man mir das sagt, weil da überhaupt das...
Da läufst du zur Höchstform.
Ja, na, da wäre ich... Das nehme ich sportlich, vielleicht denke ich mir, das wollen wir noch mal sehen.
Ja, ja, klar.
Also ich bin der Letzte, der aufgibt. Ich hatte auch schon... früher hatte ich mal einer gesagt, an mir haben sich schon 5 Lehrer die Zähne ausgebissen. Ich bin einfach nicht mehr beschulbar oder was, ich weiß nicht, wie der das genau ausgedrückt hat. Das war jetzt kein Improvisationsschüler. Das ist doch schon lange her. Aber der war ewig mit mir und ist sehr gut geworden und hatte sehr viel Spaß immer. Weil das natürlich eben, ja, weil ich es eben sportlich nehme. Oder auch ganz oft sagen mir die Leute, am Anfang sage ich ja immer, in der allerersten Stunde möchte ich gerne, dass sie einen Ton aufnehmen und nachsingen. Mhm. Sing diesen Ton vom Klavier nach.
Mhm.
Der erste Satz, den ich immer höre, ist, ich kann nicht singen.
Das kenne ich, das habe ich auch schon öfters gehört.
Ah, really? Und stellt sich meistens nach ziemlich kurzem Versuch raus. Doch, du hast halt noch nie richtig hingehört, hast es halt noch nicht auch richtig ausprobiert.
Genau.
Ich meine, jeder kann da machen und da sind eigentlich alle Töne schon drin.
Ja.
Genau. Na, musst du nur raussuchen, welcher das ist. Und das hat nicht mit dem hier zu tun, sondern mit dem Hören.
Ja, da beginnt wieder mal alles.
Alles beginnt mit dem Hören, ist einfach so. Kann man nichts anders,
kann
man nicht anders machen.
Ja. Aber es stimmt, das Singen ist auch ein super Tool, um da ranzukommen. Ne? Mhm.
Also, auch am Klavier, ne?
Ja, natürlich. Also wenn wir Gehörbildung machen, fangen wir immer an, die Töne zu singen. Ne?
Ja.
Um sich zu orientieren in diesen Strukturen, die ja doch dann eben komplex sind. So ein ganzer Akkord. Das ist halt, wenn du nur 3 Töne hörst, ist es leicht, aber wenn du so einen riesen Akkord hingeknallt kriegst mit, du weißt nicht wie vielen Tönen.
Ich knall jetzt.
Das musst du erstmal auseinandertüdeln, ne?
Ja.
Oder lernen, auseinanderzutüdeln. Weil das Ding ist ja auch immer, es muss ja, wie du es schon gesagt hast, angewandte Musiktheorie. Ich mache quasi angewandte Gehörbildung.
Ne? Mhm.
Das heißt, dass man in die Lage versetzt wird oder auch meine Schüler in die Lage versetzt werden, das ist das Ziel, wenn sie ein Stück hören, eine Band spielt oder eine Aufnahme oder sie wollen sich mal was raushören oder finden, oh, das ist eine geile Akkordprogression, die würde ich irgendwie gerne nachspielen, dass sie irgendwie Mittel an der Hand haben, das rauszuhören.
Ja.
Ne? Und nicht einfach so, keine Ahnung.
Ja, oder was meine Schüler immer wollen.
Ich kann zwar Intervalle hören, aber das war's. Ne?
Genau. Meine Schüler wollen immer wissen, was spiele ich da dazu, wenn ich jetzt ein Stück höre?
Ah.
Im Radio oder oder irgendwo, oder ich gehe eben auf eine Jam Session oder ich bin bei einer Bandprobe und die sagen, ja, spiel jetzt mal kurz ein Solo. Oder Popmusik oder was, ja. Woher weiß ich, was ich da spielen soll?
Ja.
Und das ist ja eigentlich gar nicht schwer. Also ich meine, wenn du den Grundton hörst und weißt, ob es du oder Moll ist, dann...
Ja.
Also, aber das muss man halt zuordnen können, genau. Und dann muss man ein bisschen auch das üben und dann geht es aber eigentlich auch relativ leicht. Und da kannst du ziemlich schnell alles spielen. Also, da eignet sich natürlich auch immer die Pentatone, gerade im Pop-Kontext. Ne? Aber dann gibt es natürlich schon noch ein bisschen mehr dazu machen, ne? Wenn man will. Naja, also jedenfalls der Schüler von gestern, also ich wollte es doch zu Ende erzählen, der kann das jetzt.
Cool.
Der kann das auswendig.
Wow.
Und hat gelernt, auswendig zu lernen und das Lernen zu lernen, also zu merken, also ich meine,
das ist toll.
Ja. Zu ungeahnten Höhen führt das dann automatisch, weil du siehst dann auch so, wenn ich das kann, dann kann ich ja auch.
Ja, genau.
Ne? Also oft ist der allererste Schritt der schwerste, weil er auch ein bisschen ein Schritt ist gegen die eigene innere Barriere.
Naja, oder sagen wir mal so gegen die eigenen eingefahrenen Denkbahnen. Ne?
Genau, ich kann das nicht.
Du hast ja irgendwann die Identität angenommen, ich kann das nicht. Ich bin jemand, der das nicht kann.
Ja.
Um dann irgendwann das aufzubrechen, langsam nach und nach und zu merken, nee, ich kann doch bestimmte Sachen und kann die Sachen auch lernen. Und dann kann ich aber auch immer mehr lernen. Und dann verändert sich das Selbstbild und die Identität und auch natürlich die Fähigkeit und das Tempo des Lernens. Ne?
Ja.
Schöne Erfahrung.
Ja, war's.
Meine Schüler sind ja sehr fleißig und üben sehr strukturiert, was ich total super finde. Teilweise merken die gar nicht, wie gut sie sind, wie gut sie schon geworden sind. Das ist so abgefahren.
Muss man denen mal sagen, guck mal, das
kannst du jetzt. Die kommen dann und sagen so, ich habe wieder einen Hänger, ich komme überhaupt nicht weiter, ich habe das Gefühl, ich kann immer noch nicht weiter. Mhm. Und dann hörst du dir das an und sagst, Alter, das konntest du vor ein paar Monaten alles nicht. Da sind ganz viele Akkorde, ganz viele Voicings, ganz viele Tonarten. Du kannst jetzt schon, und dann legst du dir ein neues Stück hin und dann können die das schon, natürlich jetzt nicht perfekt, aber die können das dann so nach und nach abspielen, wo man sich denkt, Alter, das ist so ein Riesenschritt. Ne?
Also, ich habe schon überlegt, ob man ein Vorher-Nachher-Bild nicht einführen sollte. Genau. Also man könnte einfach sagen, wenn man beginnt die Reise, macht man eine Aufnahme und dann am Ende nochmal. Dann schauen wir mal.
Das könnte man machen,
wirklich nicht doch eigentlich ein bisschen besser geworden ist.
Ja, ich glaube.
Aber die meisten merken es doch dann eh irgendwann. Wenn man zurückkommt zu alten Stücken, die man früher mal gespielt hat und die nochmal spielt und dann merkt so, guck mal, ach so.
Ja, oder wenn du dann plötzlich schaffst, ein Solo zu spielen. Ne? Vorher hast du immer nur das Stück, irgendwie das Thema gespielt, mit Ach und Krach, mit Akkorden. So, und plötzlich schaffst du ein Solo drüber zu spielen. Das ist natürlich ein völlig anderer Schnack. Also gerade beim Klavier, weil du ja parallel die Akkorde spielen musst und dann noch das Improvisieren dazu und dann noch in Time. Und das ist halt ganz schön heftig so, ne, wenn man das noch nicht gemacht hat und gerade lernt.
Absolut.
Und das, da merken sie dann auch immer so, oh, jetzt kann ich schon improvisieren. Ein bisschen, das ist natürlich, ja, okay. Okay, ich habe was gelernt. Aber ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass je mehr die Leute üben, desto weniger merken sie teilweise, wie sie vorwärts kommen. Weil du bist ja dann doch immer wieder, wenn du übst, beschäftigst du dich mit den Sachen, die du nicht kannst.
Mhm.
Das heißt, du bist ständig konfrontiert mit, das muss ich jetzt lernen. Das muss ich jetzt lernen, das muss ich jetzt lernen, das geht noch nicht.
Ja, ja, das kenne ich auch. Das ist auch ein bisschen ein Problem, sage ich mal, am Lehrerdasein, dass man ja angetreten ist oder gefragt wird, was kann ich besser machen? Mhm. Hilf mir, es besser zu machen, was mache ich falsch?
Mhm.
Und wenn man dann die ganze Zeit nur rummäkelt, das will keiner, das will keiner, und das soll man auch nicht. Und dann gibt es ja das pädagogische Lob. Ja, super, das will auch keiner hören. Das heißt, das ist auch echt eine Kunst, die ich lange gebraucht habe zu erlernen. Aber mittlerweile, glaube ich, weiß ich, wie ich Leute sehr gut motiviere. Und das macht mir total Spaß, Leute auch zu motivieren und zu merken, jetzt habe ich sie wieder. Wenn mal die Motivation kurz mal flöten geht, was natürlich auch vorkommt.
Und ich finde, das ist auch...
Meistens, weil irgendwelche äußeren Einflüsse der Grund sind, weil man keine Zeit mehr hat oder weil man jetzt irgendwie irgendwas dazwischen gekommen ist, längere Zeit und ein bisschen den Bezug zum Instrument verloren hat und dann den wiederzufinden, das ist eines meiner... Das ist auch, nämlich auch sportlich und das finde ich auch immer sehr lustig.
Ja, ich finde, es hat sowas von Coach eher fast.
Mhm.
Ne? Also auch wie so ein Trainer beim Sport oder so, der einfach auch die Aufgabe hat, denjenigen, den Sportler oder eben bei uns den Musiker zu motivieren und irgendwie bei der Stange zu halten und immer zu sagen, und noch ein bisschen mehr. Und also, dass man wirklich...
Aber im richtigen Maß halt, ne?
Und im richtigen Maß, genau. Und dass man aber quasi in die Lage versetzt wird, durch dieses Coaching über sich hinauszuwachsen.
Ja.
Was man halt so natürlich nicht selber sich geben kann. Ne?
Ja.
Genau, ja.
Naja, also ich finde, man kann sehr vieles ja machen mit diesen Selbsthilfebüchern oder irgendwelchen Tricks und so. Und man kann aber YouTube auch alles Mögliche finden und so. Aber jemand, der eben einen individuellen Plan hat, so wie du sagst, das ist schon schwer. Und der eben das auch so ein bisschen halt auf die persönlichen Bedürfnisse und Gegebenheiten anpasst. Ja. Weil jeder Mensch ist dann doch unterschiedlich. Natürlich stimmt es, dass manche Dinge halt gelernt werden müssen und es hilft, wenn man sich mit denen beschäftigt hat, zum Beispiel der Musiktheorie, so ganz aus kommt man hier nicht, aber wenn es über die Anwendung geht, dann ist es eben lustig und macht Spaß und bringt eben auch Motivation. Ja. Deswegen mache ich das ja so. Und zwar in Häppchen,
genau.
Die halt groß genug sind, dass sie einen weiterbringen, aber
klein genug, dass man sie auch essen kann.
Genau. Wie verspeist man einen Wal? Dann geht es eben
ja,
auch. Ne?
Genau. Ja.
Und ich erinnere mich, als wir hier letztes Mal spazieren gegangen sind, hatten wir ein Thema, das fand ich ziemlich geil, dass wir gesagt haben, eigentlich bringt man ja eh auch schon alles mit, was man braucht. Ne? Es muss nur aligned werden, so habe ich es, glaube ich, genannt. Also angeordnet, weißt du noch? Also
ja.
Man muss eigentlich nur in der Lage sein, das quasi aufs Papier zu bringen oder halt umzusetzen, was man eigentlich schon kann. Aber man hat das Zeug dazu, genau wie der Schüler gestern, der gesagt hat, ich kann nicht auswendig lernen. Das konnte ich noch nie.
Mhm.
Und stellt sich raus, doch, natürlich kann das. Er hat es nur noch nie angewandt, das Können und Wissen und die Fähigkeit noch nie sozusagen umgesetzt.
Ja, du meinst, dass man das so in sich trägt eigentlich, ne?
Ja, genau.
Also ich lese ja gerade dieses The Seven Spiritual Laws of Success.
Oh ja.
Von Deepak Chopra. Und er sagt eben auch im ersten Kapitel, das finde ich ein ganz schönes Bild, das fällt mir gerade dazu ein. The Law of Pure Potentiality. Also dass wir quasi das gesamte Potenzial ja in uns tragen. Wir bestehen eigentlich nur aus Potenzial. Da wird es jetzt schon sehr philosophisch, ne?
Das ist eigentlich genau das Gleiche.
Genau, das ist im Prinzip das Gleiche. Und welches Potenzial wir abrufen, darf sich entwickeln, dürfen wir auch selber Einfluss nehmen und können wir eben auch. Ne? Also das heißt, so ein Wunsch, mit einem Wunsch beginnt es vielleicht, der hat auch eine Bedeutung. Also es ist eben nicht einfach nur dahergesagt, sondern ja, der zeigt ja, dass ein Teil in uns genau weiß, das wäre vielleicht möglich. Das hätte ich gern, das wäre gut, das würde zu mir gehören, das gehört vielleicht schon zu mir.
Im neurolinguistischen Programmieren, also NLP, kenne ich den Begriff oder die Aussage, du hast selber alles, alle Ressourcen, so sagen die immer, spreche ich von Ressourcen, du hast alle Ressourcen, um das, was du dir wünschst, zu erreichen. Also wenn du dir was wünschst, dann hast du auch die Ressourcen dazu. Ist, glaube ich, der gleiche Satz quasi. Ne?
Ja, es geht alles in die gleiche Richtung. Ne?
Letztens habe ich dieses Zitat wieder gelesen, was ich sehr mag, auch von Henry Ford. Ob du glaubst, du schaffst es ob du glaubst, du schaffst es nicht, du wirst auf jeden Fall recht
haben. Das ist so geil, das ist richtig gut.
Ja, ist auch so.
Ja, genau.
Ne? Wenn du glaubst, das schaffe ich nie, ich kann nicht auswendig lernen oder was auch immer,
ja
dann stimmt's. Ja,
genau.
Aber wenn man es probiert,
ja.
Und wenn man das angeht und wenn man sagt, ich tackle das jetzt, wie der Amerikaner sagen würde, let's tackle it. Ja, also ich nagel das an die Wand, ich hau das um, ich gehe es an, dann wird ein Schuh draus.
Ja, wir gehen dann in so ein, ich hätte es gern und man muss aber schauen, wie geht es mir dabei, ne? Und man merkt, man hat so große innere Widerstände, obwohl man das gerne hätte, aber man glaubt so fest, dass es nicht geht, muss man auch anfangen, mit diesen Widerständen zu arbeiten. Ne?
Ja.
Und da hilft es dann oft zum Beispiel nicht zu sagen, doch, ich kann auswendig lernen, weil das würde sich vielleicht nicht richtig anfühlen, sondern dass man halt sagt, ich kann lernen, auswendig zu lernen.
Ja,
weil dann ebnet man den Weg und kann sich langsam auch innerlich darauf einstellen und die Nervenbahn sozusagen umlenken drauf, was eigentlich möglich ist.
Genau, Resistance is real, schreibt Stephen Pressfield in The War of Art.
Mhm.
Resistance is real. Mhm. Die Widerstand, inneren Widerstände sind real und sie sind da und sie nerven uns immer und sie wollen uns killen. Seine These ist ja, dass, was man schaffen muss, ist eigentlich nur diese inneren Widerstände zu besiegen und dann kann man ein Künstler sein oder eben Kunst machen und künstlerisch tätig sein, wenn man es nur schafft, diese unfassbar krassen und sehr starken inneren Widerstände, die ganze Zeit sagen, du kannst es nicht, du bist zu schlecht, du schaffst es sowieso nie und so weiter und so fort. Oder du hast doch gar keine Zeit dafür zu killen.
Mhm. Ja, wo du über Kunst redest, The War of Art.
Ja.
The War of Art.
Ich habe einen Schüler, der fällt mir dazu ein, der ist schon recht lange bei mir und der hat in den letzten Jahren ein komplettes Konzertprogramm geschrieben.
Mhm.
Und zwar komponiert bzw. arrangiert.
Ja, ich weiß, wie du meinst.
Richtig tolle Sachen.
Und klingt tierisch.
Es ist künstlerisch wirklich auf einem ganz hohen Niveau.
Absolut.
Richtig klasse.
Professionellst,
ja, ja, könnte man sagen. Ja, das ist richtig toll. Da sieht man aber auch, also erstens sieht man daran, was das für ein Wahnsinns, was es für ein Engagement, für eine Arbeit braucht. Das ist nicht zu unterschätzen. Aber auch, wie auch immer wieder diese Phasen sind von, will ich das eigentlich noch? Ist es gut genug? wie kriege ich das bewältigt? Ich meine, so ein Riesenprogramm, das musst du erstmal vorspielreif kriegen. Ne?
Ja.
Das ist ja schon richtig krass. Neben einem normalen Job und Familie. Und also das ist ja.
Sorry, ich lache gerade, weil ich muss denken an die Phasen des künstlerischen Prozesses von Austin Kleon aus Still Like an Artist.
Mhm.
Wo das so runtergeht.
Ja, ja.
Und am Ende so, oh, das alles ist furchtbar. Und dann kommt der Dark Knight of the Soul. Ich hasse es.
Ja.
Und so. Und dann
ja.
Am Ende geht es
ja, genau.
Erst wieder bergauf. Man hat während eines künstlerischen Prozess ist halt oft zu Phasen, wo man denkt, alles ist scheiße und
ja.
Ich kann das
nicht. Genau. Und so ist es ja auch beim Lernen. Ne? Also
ja.
Da nochmal die Verbindungen
ja,
zu bringen. Also da ist es ja auch so, dass man ständig irgendwie Moment oder öfters mal Momente hat, wo man denkt, scheiße, kann ich das überhaupt, will ich das noch und so weiter. Ne?
Mhm.
Aber man muss echt sagen, also insgesamt wirkt ja auf mich, muss ich sagen, als Lehrerin, das finde ich auch schön, das freut mich sehr, total glücklich. Und
ja.
Er hat so ein Selbstbewusstsein dazu gewonnen, aus meiner Sicht, was sein künstlerisches Schaffen angeht und seine Fähigkeiten. Und das ist so toll. Also das ist richtig schön zu sehen.
Mhm.
Allein das schon.
Mhm.
Plus den künstlerischen Output, der ja auch der Wahnsinn ist. Also das ist schon richtig, richtig toll.
Ja, na klar, das macht was mit dir, wenn du merkst, oh, ich kann über Grenzen gehen.
Genau.
Ich kann ganz woanders hingehen, als ich dachte, dass ich überhaupt hin kann.
Ja.
Klar, das macht was mit dir.
Ja.
Und weißt du, was ich glaube, warum das ist? Dass er so glücklich ist und sich so wohlfühlt und sie denkt so, Alter, das ist so schön, ich bin da, wo ich hin wollte. Weißt du warum, was ich glaube?
Nee, was glaubst du?
Ich glaube, es liegt daran, dass ein Leben ohne Jazz zwar möglich ist.
Aber sinnlos.